Deutschlandfunk. Der Tag.
Es geht heute um große Infrastrukturprojekte, um schwierige Partner und um gemeinsames bzw. nicht gemeinsames Handeln in der Europäischen Union. Zum einen Nord Stream 2, die deutsch-russische Gaspipeline, die in der EU sehr kritisch gesehen wird und die der deutsche EVP-Spitzenkandidat für die Europawahlen Manfred Weber jetzt stoppen will, sollte er gewählt werden.
Ich möchte in Europa Verantwortung übernehmen und da muss man eben auch andere Positionen respektieren. Die polnische, die litauische, die finnische Position.
Vorher aber schauen wir nach China. Vertreter von rund 100 Staaten sind nach Peking gekommen, weil Xi Jinping sein Megaprojekt Neue Seidenstraße der Welt erklären möchte. Denn gerade im Westen ist die Skepsis gegenüber dem Projekt sehr groß, wie man beim in Peking anwesenden deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier raushören kann.
Deutschland und die großen EU-Staaten, Frankreich, Spanien, Großbritannien, haben eine gleichlautende, geschlossene Botschaft auf dieser Konferenz vertreten. Wir wollen einen freien, offenen Welthandel. Wir wollen einen Austausch auf der Basis von Gleichberechtigung, von gleichen Bedingungen für Unternehmen und Bürger in den beteiligten Staaten, ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz, zu sozialer Sicherheit und zu Menschenrechtsstandards weltweit.
Also Nord Stream und Seidenstraße, das sind die Themen in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 26. April 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Also reden wir über Chinas große Initiative, die neue Seidenstraße. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann sehe ich ein riesiges Infrastrukturprojekt, eine Bahnlinie von den Metropolen Chinas bis nach Europa. Als Endpunkt wird in Deutschland dann ja immer gerne der Duisburger Binnenhafen genannt, von wo aus dann riesige Containerzüge hin und her pendeln, den Handel beschleunigen und entlang dieser Trasse, tausende Kilometer lang wird sie ja sein, dann für Wohlstand sorgen. So, jetzt ist mir neulich aufgefallen, dass die ARD-Tagesthemen und das ZDF-Heute-Journal war ein Tag, an dem die neue Seidenstraße auch großes Thema war. Beide logischerweise dann auch darüber berichtet haben, haben beide im Vorfeld eines Berichts jeweils eine Grafik mit einer Karte von Eurasien eingeblendet und genau dieses gleiche Bild anscheinend im Kopf gehabt wie ich. Also auf dieser Karte von Eurasien war eben genau so eine Trasse eingezeichnet. Allerdings war der Verlauf dieser Trasse der neuen Seidenstraße, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie in China startete und in der EU endete, völlig unterschiedlich. Einmal ging sie durch den Norden Russlands über Weißrussland bis nach Deutschland und einmal ging sie durch den Kaukasus und den Balkan, also viel weiter südlich. Das schreit nach Aufklärung. Deswegen ist jetzt Steffen Wurzel, ARD-China-Korrespondent, in der Leitung. Hallo Steffen.
Hallo Philipp.
Also wo ist sie denn jetzt genau, diese neue Seidenstraße?
Ja, ich will dir da die Illusionen nicht rauben, aber ich mach's trotzdem. Im Grunde ist das alles Quatsch, weil es geht hier nicht um irgendeine Straße, die auf der Landkarte eingezeichnet wird oder um irgendeine Trasse oder Ströme, wie so Meeresströmungen. Das wird oft so gemacht, ja. Ich finde das immer irreführend, denn jetzt mal kurz für die Linguistik-Geeks, die zuhören. Auf Chinesisch spricht man gar nicht von Seidenstraße, sondern man spricht von Yi Dai Yi Lu. Das bedeutet übersetzt so viel wie ein Gürtel, eine Straße. Deswegen übrigens auch dieser berühmte englische Name One Belt, One Road. Ja. So, und dahinter steckt ja im Grunde einfach nur, dass die Chinesen so eine Art ja Handelsgürtel, Handelsstraße um den Globus ziehen wollen. Und ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das Seidenstraße zu nennen. Ich finde das ein bisschen schwierig. Es klingt zwar schön, aber ist irgendwie Quatsch.
Also mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel wie in Djibouti in Afrika von den Chinesen ein Hafen gebaut worden ist, was ja nun wirklich ganz eindeutig nicht irgendwo in Eurasien liegt, dann ist das genauso Teil der neuen Seidenstraßeninitiative, sage ich jetzt einfach mal, weil wir den Namen in Deutschland so eingeführt haben, wie eine Schnellbahntrasse auf dem Balkan beispielsweise.
Genau, und daran sieht man schon, das ist eigentlich ein riesen Gemischtwarenladen. Also nicht nur Djibouti übrigens gehört dazu, ganz viele Staaten in Afrika gehören zu diesem Seidenstraßenprojekt. Auch Staaten in Mittelamerika wurden sogar schon angesprochen. Also das zieht sich wirklich von den unmittelbaren Nachbarstaaten in China hier, also zum Beispiel Vietnam und Kasachstan und Russland, bis hin zu Kenia, Äthiopien, bis nach Portugal. Also das ist ein im Grunde eine Art sehr loser Verbund von Staaten, die mit China den Handel vertiefen wollen. Das ist jetzt mal so meine grobe Definition.
Also es geht um eine weltweite wirtschaftliche weitere Vernetzung Chinas. letztendlich.
Genau, so sagen das die Chinesen ja auch selber. Sie wollen im Grunde den Handel mit anderen Staaten vereinfachen. Und das kann man natürlich super machen, indem man anderen Staaten hilft, zum Beispiel Häfen zu bauen oder zum Beispiel Brücken zu bauen, wie auf dem Balkan. Da gibt es so Projekte, wo Brücken gebaut werden. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, wieso hilft der Bau einer Brücke auf dem Balkan den Chinesen beim Handel treiben und auch den betroffenen Staaten? Und die Chinesen sagen immer, das ist alles langfristig. Und das stimmt natürlich, dass China wirklich grundsätzlich immer schon sehr langfristig denkt, auch und gerade bei wirtschaftspolitischen Themen.
Und es scheint ja sehr erfolgreich zu sein, die Strategie. Zumindest wollen alle dabei sein. 37 Staatschefs sind heute bei Xi Jinpings Seidenstraßengipfel. Insgesamt Vertreter von 100 Staaten sind da, habe ich gelesen.
Ja.
Für Deutschland ja Wirtschaftsminister Peter Altmaier, den haben wir heute Morgen im Deutschlandfunk auch im Interview gehört. Also wollen schon alle irgendwie mitmachen?
Nee, wollen eben nicht. Und interessant ist, es gibt ja diese Liste, ich habe Philipp dir vorhin ja auch diese Liste geschickt, 37 Staatschef, auch der Schweizer Bundespräsident ist dabei, der äthiopische Ministerpräsident ist dabei, also eine bunte Reihe. Wladimir Putin, sicherlich der höchstrangige, der russische Präsident ist dabei. Aber interessant ist natürlich immer, wer ist denn nicht dabei? So, das ist nicht nur die deutsche Bundesregierung, die nicht mit Angela Merkel dabei ist, der Franzose ist nicht dabei, der Brite ist nicht dabei. Dann natürlich auch so Nachbarstaaten wie Südkorea. Ja, ist nicht dabei.
Also
ein wichtiger
Worten,
Handelspartner.
Ganz kurz.
Zum Beispiel auch der Japaner ist nicht dabei. Natürlich auch Donald Trump ist nicht dabei. Das ist auch wichtig zu schauen, wer ist denn nicht dabei? Wer ziert sich denn noch?
Darf ich ganz kurz? Also das heißt tatsächlich, wenn man den Staatschef nicht schickt, ist das auch tatsächlich schon gleich die Message an Xi. Okay, we'll be watching you, aber mehr auch nicht.
Ja, also nicht ganz so hart. Das ist schon, sage ich mal, ein deutscher Wirtschaftsminister geht jetzt nicht zu jeder Supermarkteröffnung, sage ich mal. Und der reist auch nicht einfach mal so 14 Stunden nach China, nach Peking. Aber es ist natürlich schon so, dass die Chinesen natürlich sehr gerne Angela Merkel dabei gehabt hätten. Und dass dann ja andere Staatschefs zum Beispiel, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber ich sage jetzt keine Namen, aber irgendwelche kleineren afrikanischen Staaten natürlich viel größer hofiert werden, nur weil sie den Staatschef oder den Premierminister schicken, in Anführungszeichen, als europäische hochrangige Minister. Das zeigt schon, dass es den Chinesen natürlich auch in diesem Fall immer wieder ums Protokoll geht.
Und es geht den Chinesen mit diesem Seidenstraßenprojekt um Weltmachtstreben, um auch letztendlich darum, den Westen herauszufordern?
Ich will es mal so sagen, die Tatsache, dass wir jetzt über das Thema sprechen, das müssten wir ja nicht machen. Man kann ja sagen, eine Wirtschaftskonferenz gibt es ständig überall. Mhm. Aber die Tatsache, dass auch das Misstrauen gegenüber der Seidenstraße wächst, gegenüber dieser Initiative, und zwar weltweit. Und die Tatsache, dass immer mehr Fragen gestellt werden, die Tatsache, dass auch Altmaier jetzt vor Abreise und auch in China nochmal gesagt hat, wir müssen genau hinschauen und müssen den Chinesen sozusagen auf die Finger klopfen und darauf bestehen, dass gewisse Standards eingehalten werden, das zeigt im Grunde, dass man die Chinesen wirklich ernst nimmt. Und so könnte man sagen, ist diese Seidenstraßeninitiative eigentlich eine Art Symptom oder eine Art Zeichen dafür, dass es den Chinesen wirklich ernst ist damit, weltwirtschaftlich mindestens mitzuziehen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Dagegen spricht auch nichts, das ist auch deren gutes Recht. Die haben auch viel mehr Einwohner, die haben 1,4 Milliarden Einwohner, die Chinesen hier, und sind wirtschaftlich stark, ob jetzt mit oder ohne Seidenstraße. Aber wie gesagt, die ganze Skepsis weltweit gegenüber all dem, was damit noch zu tun hat, zeigt im Grunde, wie mächtig China inzwischen doch ist.
Dann gehen wir mal auf die Skepsis ein. Eine große Furcht, gerade hier in Europa, ist ja, dass zum Beispiel China mit seiner Seidenstraßenpolitik Europa und die EU spaltet. Zu Recht?
Also da muss man insofern fair sein, als dass die Europäer ja vor einigen Wochen einen großen Gipfel veranstaltet haben mit den Chinesen, EU-China-Gipfel in Brüssel. Und da ist es den Europäern schon gelungen, eine Stimme zu finden, also ein Dokument aufzusetzen, mit dem alle, auch die Chinesen, einverstanden waren. Und das war, finde ich, ein großes, starkes Zeichen der Geschlossenheit, wo man immer wieder sagt, das schaffen die Europäer nicht. Nee, das schaffen sie eben doch. Dass dann natürlich einzelne Staaten, wie zum zum Beispiel Ungarn, wie Italien, wie Griechenland und Portugal trotzdem mitmachen bei dem Seidenstraßenprojekt der Chinesen, dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Wenn es natürlich in die Richtung geht, dass die Chinesen versuchen, europäische Regeln, zum Beispiel bei Ausschreibungen, bei Korruptionsbekämpfung, bei Umweltschutz, bei Menschenrechten, ganz wichtig, wenn diese Regeln ausgehebelt werden sollen durch so etwas, dann müssen wir da ganz genau hinschauen und protestieren, finde ich, als Europäer. Aber grundsätzlich ist dagegen erstmal nichts zu sagen. Also zum Spalten gehören auch immer zwei.
Ja, aber wir sehen es ja schon, beziehungsweise wir haben es gesehen, gerade Ungarn und Griechenland, wo China massiv in Infrastruktur schon investiert hat, den Hafen in Piräus zum Beispiel gekauft. Die scheren auch schon aus, wenn es um gemeinsame Verurteilung Chinas zum Beispiel in Menschenrechtsfragen geht. Das zeigt doch, dass die Strategie Chinas, Investition gegen politischen Einfluss in gewisser Weise, sie funktioniert.
Ja, und deswegen müssen wir in Europa, so fordern es die Deutschen ganz vehement und auch die Franzosen, genau hinschauen, dass es eben solche Extrawürste nicht gibt. Dass eben gesagt wird, okay, chinesische Investitionen dürfen gern passieren, aber das darf nicht erkauft werden durch irgendwelche weichgespülten Auge zudrücken bei Menschenrechtsverurteilungen durch die EU oder durch die Vereinten Nationen. Das ist klar, dass das natürlich skandalös ist, wenn das dafür sorgt, dass dann plötzlich nicht mehr so genau hingeschaut wird bei Menschenrechtsverletzungen, die es hier in China ja mehr denn je gibt.
Jetzt ist ja immer wieder der alte Zwiespalt zwischen Europa und China. Ist man jetzt ein wirtschaftlicher Partner oder ist man vor allem ein wirtschaftlicher Konkurrent? Was heißt das letztendlich aus deiner Perspektive, nach deiner Einschätzung für Europa jetzt im Verhältnis zur, beziehungsweise in Bezug zur neuen Seidenstraße? Unter welchen Bedingungen sollte Europa bei der Seidenstraße mitmachen?
Also, um deine Eingangsfrage aufzugreifen, Konkurrent oder Partner, beides ist ganz offiziell übrigens der Fall. Die Europäische Union hat das schwarz auf weiß so verabschiedet. Die bezeichnet China inzwischen als Partner und als Systemrivalen. Das ist ein hartes Wort, aber das ist offiziell so. Auch der BDI zum Beispiel, der wichtigste deutsche Industrielobbyverband, der sagt das so. Also da sind inzwischen die Fronten relativ geklärt. Ich glaube nicht, dass es so ist wie im Kalten Krieg, dass man irgendwie sagt, schwarz gegen weiß, rot gegen grün, oben gegen unten, links gegen rechts. Das ist nicht so. Das ist auch Quatsch. Das wäre auch zu einfach. So einfach ist das nicht. Aber ich glaube schon, dass wir erkennen müssen, dass wir China eben nicht mehr so als, okay, das Land, das irgendwie billige Plastikspielzeuggeschichten und billige Fernseher nach Europa schifft.
Die konkurrieren um die gleichen Märkte.
Wir konkurrieren um die gleichen Märkte und haben inzwischen auch in vielen Bereichen übrigens die gleiche Qualität. Und das ist das, wo es interessant wird.
Das heißt, die Afrikaner, wenn die ein neues Kraftwerk brauchen, die gehen nicht mehr zwangsweise nach Europa, weil nur da kriegen sie ein neues Kraftwerk von Siemens oder so, sondern die gucken sich um und werden es möglicherweise mittlerweile von China kriegen.
Genau, und da wird es dann interessant, weil natürlich im Zweifelsfall, das ist jetzt eine Behauptung von mir, aber ich behaupte das mal so, im Zweifelsfall die Chinesen eben nicht so genau nachfragen, sag mal, wo fließt das Geld denn genau hin und wie geht ihr denn in diesem afrikanischen Staat mit Menschenrechten um und wie sieht es denn eigentlich mit eurer, in Anführungszeichen, Good Governance aus? Also wie geht ihr in eurem Land da mit Korruption um? Also das sind eben die großen Kritikpunkte, die es immer wieder gibt. Mit Europa Geschäfte zu machen, ist für viele Staaten kompliziert, weil die ganz viele Checklisten haben, die erstmal abgearbeitet werden müssen. Mit den Chinesen ist das vielleicht einfacher. Aber ob es deswegen besser ist, das muss jeder selber entscheiden.
Gut, wenn China jetzt aber wirtschaftlicher Partner und Konkurrent ist, wie sollte Europa mit der Seidenstraße letztendlich umgehen? Sollten sie das boykottieren oder sollten sie mitmachen, auch auf die Gefahr hin, dass China dann möglicherweise wirtschaftlich noch stärker wird und profitiert?
Also jetzt fragst du mich ja um meine Meinung und meine Meinung ist da schon so, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, das zu boykottieren. Da gibt es auch keinen Grund für. Es geht ja hier nicht darum, dass man den Chinesen misstrauen muss bei der Wirtschaftspolitik. Es ist ja schön, wenn der internationale Handel ausgebaut wird. Vor allem übrigens für ein Exportland wie Deutschland. Wir leben ja vom internationalen Handel. Aber entscheidend ist, dass man erstens europäisch einheitlich auftritt und eben nicht so Extrawürste durchgehen lässt. Und was wir vorhin besprochen haben, wenn so Tendenzen aufkommen, dass andere Staaten versuchen, die Europäische Union zu spalten, dann wird das gefährlich. Und das Zweite ist, man muss natürlich auch selbstbewusst umgehen mit diesem Thema und sagen, bitte haltet euch an Menschenrechte, bitte haltet euch an Umweltauflagen, bitte macht das Ganze transparent und nur dann unterschreiben wir irgendwelche Verträge.
Also könnte auch möglicherweise einfach eine Chance sein für Europa tatsächlich zu einer einheitlichen Haltung zu kommen.
Absolut und es passiert ja eben schon. Wie gesagt, neulich gab es den EU-China-Gipfel, das war ein gutes Zeichen dafür, dass es eben einheitliches Auftreten zum Beispiel gegenüber China geben kann.
Es ist kompliziert, das europäische Verhältnis zu China. Zeigt sich auch an der neuen Seidenstraße. Vielen Dank, Steffen.
Sehr gerne.
Ich greife jetzt nochmal den Schlusssatz von unserem China-Korrespondenten Steffen Wurzel von gerade auf. Ein einheitliches Auftreten der EU ist der Schlüssel. Also, wir heben den Zeigefinger und schauen streng in Richtung Griechenland, Ungarn und Italien, was den Umgang mit China angeht. Aber es gibt ja auch noch andere sehr schwierige Partner, / Konkurrenten, Russland zum Beispiel. Und da sitzt Deutschland auf einmal ziemlich im Glashaus, was das einheitliche Auftreten angeht. Es geht wieder einmal um ein großes Infrastrukturprojekt Nord Stream 2. Die Gaspipeline durch die Ostsee von Russland direkt nach Deutschland. Sie ist fast fertig. Ende des Jahres soll theoretisch das erste Gas von Russland nach Deutschland fließen. Die Bundesregierung hat das Projekt durchgedrückt gegen den Widerstand vieler EU-Staaten. Und jetzt hat ausgerechnet der deutsche EVP-Spitzenkandidat für die Europawahlen, Manfred Weber, die Diskussion um Nord Stream 2 wieder befeuert. Solle er Kommissionschef werden, will er Nord Stream 2 noch stoppen, hat er gesagt. Und die Aufregung ist groß in Berlin. Wie kann er nur? Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD findet, das ist populistischer Stimmfang eines deutschen Wahlkämpfers in den anderen EU-Ländern. Hören wir mal rein.
Es ist ein deutscher Spitzenkandidat für das höchste Amt in der Europäischen Union. Und deshalb finde ich es schon sehr befremdlich, dass er uns dann in Deutschland über eine polnische Zeitung wissen lässt, dass er gegen ein Projekt ist, was seit vielen Jahren Deutschland unterstützt.
Und Peter Altmaier, Parteifreund von Manfred Weber und deutscher Wirtschaftsminister, hat es heute bei uns im Deutschlandfunk mehr oder weniger als Privatmeinung von Manfred Weber abgetan. Die Debatte ist jedenfalls auf einmal wieder voll im Gang in Deutschland und unsere Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel, habe ich heute im Gespräch mit ihr erfahren, die schüttelt nur noch den Kopf.
Philipp, ich verstehe einfach nur nicht, wie jetzt immer noch alle aus allen Wolken fallen, dass es in der EU dieses Meinungsbild gibt, dem Manfred Weber jetzt in dieser Deutlichkeit, muss man natürlich auch sagen, Ausdruck verleiht und dass es eben nicht nur ein paar, ich sage das jetzt mal sehr drastisch, durchgeknallte Osteuropäer sind, die aus egoistischen Motiven gegen Nord Stream 2 sind, weil ihnen Durchleitungsgebühren flöten gehen. Ich meine, soweit sind ja Brüssel und Berlin nicht auseinander und das kann nach meinem Eindruck nur mit einer sehr bewussten Informationspolitik der Bundesregierung zu tun haben. Denn wenn hier alle Nord Stream 2 gut finden würden, hier in der Europäischen Union, dann würde Weber das ganz gewiss nicht sagen, denn er muss von den Abgeordneten und den Mitgliedstaaten als Kommissionspräsident gewählt werden. Also wenn es Riesenunterstützung in der Europäischen Union für Nord Stream 2 gäbe, dann würde Weber mit seiner schon immer geäußerten Meinung jetzt sicherlich eher hinter dem Berg halten. Was er sich natürlich davon verspricht, sind Stimmen. Das ist im Wahlkampf natürlich auch legitim. Und das ist eigentlich logisch, aber das Europäische Parlament, ich sage es gerne noch einmal, hat bereits 2016 festgestellt, dass Nord Stream 2 europäischen Interessen zuwiderläuft. So viel zum Thema Überraschung.
Es ist tatsächlich so, dass es um die Sympathie mit Nord Stream 2 ungefähr 1:26 steht. Also Deutschland als Einzelkämpfer gegen alle anderen in der EU.
Naja, so kann man es nicht sagen. Völlig allein nicht. Es gab ja Staaten wie Österreich, Tschechien, Italien etwa, die sich auch davon etwas versprochen haben. Die Stimmungslage ist ja sehr klar unter den Mitgliedstaaten im Februar geworden. Denn Deutschland schien bis dahin ausreichend Länder an seiner Seite zu haben, um die Reform dieser berühmten Gasrichtlinie zu blockieren. Als Frankreich dann klar gemacht hat, dass es dabei nicht oder nicht weiter an Deutschlands Seite steht, da musste schnell gehandelt werden. Die Bundesregierung hat es als Erfolg verkauft und es gab dann eine gemeinsame deutsch-französische Initiative für eine Reform der Gasrichtlinie, die nicht das sofortige Aus für Nord Stream 2 bedeutet hat. Aber Deutschland war gezwungen, jetzt einer Reform zuzustimmen, die am Ende auch für Projekte wie Nord Stream 2 gilt und der Kommission am Ende auch ein Mitspracherecht sichert. Und das ist dann am Ende mit mindestens 27 Stimmen abgesegnet worden. Ich glaube, Bulgarien hat sich enthalten. Also man kann sagen, da waren alle auf einer Linie.
Jetzt musst du uns nochmal auf die Sprünge helfen. Wir haben das alle jetzt nicht, oder ich habe es auch, gebe ich zu, gar nicht so präsent. Was genau sagt diese besagte EU-Gasrichtlinie denn eigentlich?
Also die ist jetzt einfach, das ist gerade erst finalisiert worden. Also die Gesetzestexte sind jetzt gerade im April erst fertiggestellt worden. Das ist wirklich alles, das sind ja immer viele Schritte in der Europäischen Union, jetzt gerade erst alles fertig. Was besagt sie? Kurz gesagt, dass europäisches Recht nicht nur für Pipelines innerhalb der EU gilt, wie bisher, sondern eben auch für solche Pipelines, die von Drittstaaten, wie zum Beispiel aus Russland, hier ankommen. Das heißt, jeder, der in der Europäischen Union Gas verkaufen will, hat sich an die EU-Gesetze zu halten und das war bisher nicht so.
Okay, die müssen sich an EU-Recht halten, aber was heißt das konkret? Ich habe gehört, Gazprom darf diese Pipeline jetzt nicht mehr besitzen oder irgendwie sowas ist auch noch
gut. Also es gibt drei zentrale Punkte, die sich quasi jetzt ändern. Der erste und der wichtigste ist, die Gaserzeugung und die Durchleitung dürfen künftig nicht mehr in einer Hand, sprich bei einem Unternehmen, liegen. Und damit würde Nord Stream, wie es bisher geplant ist, dagegen verstoßen. Denn das Unternehmen hält beides in der Hand. Es muss auch anderen Anbietern zur Durchleitung zur Verfügung gestellt werden. Die Regularien müssen transparent sein. Aber diese Geschichte, Gaserzeugung und Durchleitung müssen getrennt werden. Das, was man mit dem englischen Unbundling bezeichnet, das ist eigentlich der wichtigste Unterschied.
Okay. Und trotz dieser Richtlinie, die das Ganze jetzt ja natürlich abschwächt, sprechen sich die meisten innerhalb der EU, unter anderem auch Manfred Weber, der damit ja jetzt auch ganz offensichtlich Stimmen fangen möchte, sprechen sich gegen dieses Projekt aus. Also es reicht ihnen im Prinzip immer noch nicht. Warum? Was befürchten
Sie? Naja, das Meinungsbild aus den letzten Jahren stammt ja aus einer Zeit, als es diese neue reformierte Gasrichtlinie noch nicht gab. Mhm. Unter anderem deswegen, weil Deutschland diese Reform mit Blick auf Nord Stream 2 verhindert hat. Jetzt erst haben wir das Gesetz, das ist ja wirklich relativ frisch und neu. Und die Argumente dagegen sind ja lange öffentlich, zum Beispiel auch vom Europäischen Parlament ausführlich dargelegt. Und das ist eigentlich eine ganze Gemengelage von Gründen, begonnen mit einem deutschen Alleingang. Das Projekt wurde vorangetrieben, seinerzeit ungeachtet der Bedenken in Osteuropa. Wer wie ich schon etwas länger im Geschäft ist, der erinnert sich noch genau an den Aufschrei dort, den es bereits damals 2004 gegeben hat, als Gerhard Schröder und Wladimir Putin das Ganze eingefädelt haben. Die EU hat sich eine gemeinsame Energiepolitik zum Ziel gesetzt. Deutschland ist damit ausgeschert. Das Argument der Energieabhängigkeit. Mehr als 40% des Erdgases aus Drittstaaten in Europa kam schon 2015 aus Russland. Bedenklich aus Sicht des Europäischen Parlaments. Es befürchtet eben eine zu große Abhängigkeit. Das Gazprom musste sich ja bisher an keine Spielregeln der EU halten und daraus eben resultierend auch eine potenzielle politische Abhängigkeit.
Und ist das jetzt anders durch diese Richtlinie?
Ja, das ist sehr spannend. Das wird man jetzt sehen. Die ist ja gerade erst dabei, in Kraft zu treten. Und Gazprom wehrt sich ja schon gewaltig. Es ist in dieser Woche ein Brief bekannt geworden, den Nord Stream 2 an Jean-Claude Juncker und die Kommission hier geschrieben hat. Der ist auch eingegangen. Er wird jetzt gelesen und man wird dann darauf antworten. Wo also Nord Stream 2, das Konsortium, darauf besteht, dass diese Gasrichtlinie keine Anwendung finden kann. Unter anderem eben mit dem Argument, so haben wir nicht gerechnet. Wir sind davon ausgegangen, Gaserzeugung und Durchleitung haben wir beides in der Hand und wenn wir das trennen müssen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr lukrativ und Russland droht wirklich auch schon gewaltig mit Rechtsstreitigkeiten gegen die Europäische Union. Die jetzige Kommission steht auf dem Standpunkt, diese Gasrichtlinie wird auf Nord Stream 2 angewendet, da wird es keine Ausnahmen geben. Es ist besagt aber auch, dass quasi die Genehmigung in Deutschland liegt, also bei der Bundesnetzagentur. Mhm. Aber das Parlament hat mit rein verhandelt, die Kommission muss eine bindende Meinung dazu abgeben. Stand jetzt wird die Meinung aussehen, so geht es nicht. Es müssen beide Geschäftsbereiche quasi getrennt werden. Mindestens diese Richtlinie findet Anwendung. Wie das dann bei der nächsten Kommission ist, das werden wir sehen. Manfred Weber hat schon gesagt, wenn er Kommissionschef ist, dann wird er das genauso handhaben.
Tja, und jetzt ist aber die große Frage, könnte Manfred Weber als zukünftiger Kommissionschef das dann einfach so verhindern mit seiner bindenden Meinung dann?
Ja, wie gesagt, verhindern ist eben schwierig, das haben wir schon mehrfach gesagt und Nord Stream 2 argumentiert ja auch damit, die Verträge sind ja lange geschlossen und das ganze Ding ist schon auf dem Wege, aber geltende Rechtslage ist dann eben eine andere und das Prozedere wäre eben vereinfacht gesagt, wie eben beschrieben, Bundesnetzagentur muss den Betrieb der Pipeline genehmigen, weil diese Röhre eben in Deutschland zum ersten Mal auf EU-Territorium stößt. Damit hat sich Deutschland durchgesetzt. Anderenfalls hätte zum Beispiel Dänemark das genehmigen müssen, weil es in dänischen Hoheitsgewässern auf EU-Gebiet gestoßen wäre. Aber, und das hat man eben noch hinterher mit dazugefügt, bevor die deutsche Behörde die Genehmigung erteilt, muss eine bindende Meinung der Kommission eingeholt werden. Die lautet, wie gesagt, jetzt, es wird keine Ausnahmegenehmigung erteilt. Nord Stream muss sich an nun geltendes EU-Recht halten. Und da ist eben die Frage, ob das noch lukrativ für das Unternehmen ist. Und wenn Deutschland trotzdem die Genehmigung erteilt, dann könnte ein Vertragsverletzungsverfahren drohen. Russland seinerseits, wie gesagt, hat bereits auch Klagen angedroht bis hin zur WTO.
Mhm. Gut, eine Frage habe ich noch. Jetzt argumentieren ja Befürworter des Projekts, dass Nord Stream 2 durchaus auch einen politischen Nutzen für ganz Europa haben kann, nämlich dass es in Wirklichkeit eher ein Hebel ist, mit dem man Putin unter Druck setzen könnte. Das überzeugt keinen in Brüssel?
Also ob keinen, weiß ich nicht, aber es überzeugt jedenfalls oder hat bisher nicht die Mehrheit überzeugt. Und mich überzeugt das Argument ehrlich gesagt rein logisch nicht, denn Deutschland sagt ja, es braucht russisches Gas zur Energiesicherheit. Russland braucht wiederum die Einnahmen daraus. Das ist meiner Meinung nach ja eher eine Pattsituation. Und dann, das ist ja nicht der Anfang des Gashandels. Wenn man jetzt sagen würde, Wandel durch Handel, man hofft Russland dadurch auf einen anderen Kurs zu bringen. Es wird seit Jahrzehnten russisches Gas eingeführt. Und wenn das als Druckmittel gedacht war, dann hat es jedenfalls nicht funktioniert.
Das Gezerre um Nord Stream 2 halten wir fest. Das geht weiter und Deutschland spielt innerhalb der EU dabei eine Sonderrolle. Vielen Dank, Bettina.
Gerne.
Tja, gar nicht so leicht, die Interessen aller Länder unter einen Hut zu bringen. Und vor allem überhaupt nicht leicht, aus deutscher Perspektive mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wenn Sie schreiben wollen, dann am besten an diese E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, ein schönes Wochenende Ihnen und bis bald. Tschüss.